Da sitzen wir nun einen Tag nach dem Spiel Alba Berlin in Valencia. Wir haben Besuch aus Valencia.
Hola.
Hola. Wer mag das sein? Wir blicken zurück auf dieses Eurocup-Finale. Mit wem? Das erfahren wir gleich und holen uns dann noch einen Experten dazu. Ja,
ein dann, bisschen näher zum,
so, da werden die letzten Justierungen noch gemacht. Es ist ein ungewohnter Tag heute, ein bisschen Katerstimmung. Ich glaube, so fühlt sich das an, so kann man das sagen. Und mir gegenüber sitzt ein mir komplett fremder Mann, der vielleicht auch
guten Tag
sagen kann, aber anders.
Guten Tag.
Das ist ganz gut.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, das ist die liebliche Stimme von Benny Zander.
Hallo.
Schönen guten Tag, Benny. Freut mich sehr, dass du es geschafft hast, direkt aus Valencia. Kollege Michael Körner heute nicht am Start, aber schöne Grüße.
Schöne Grüße.
Absolut. Sagen wir auch nochmal.
Guten Tag.
Das ist also dieses Loungebett, Wahnsinn.
Das ist dieses Loungebett. Ja, Benny, natürlich Freund des Hauses, sage ich mal, und Magenta Sportkommentator, unter anderem sehr umtriebig. Wer kennt ihn nicht, auch auf den sozialen Medien einschlägig zu verfolgen, wie wir schon festgestellt haben vor dem Podcast. Wie heißt du da auf den verschiedenen Channels?
@BennyZander bei Twitter. Ohne Punkt und so weiter dazwischen. Und ich glaube, bei Instagram ist es Benny Zander mit Punkt.
Aha, okay. Das ist ein bisschen verwirrend, aber das kann man uns merken. Also alle Benny-Folgen. Er hat fantastische Stories. Und ich habe schon ein bisschen angesprochen, gestern auch aus Valencia.
Ja.
Wir hatten das alles entscheidende dritte Finalspiel Valencia gegen Alba Berlin. Wie hast du geschlafen?
Kurz und nicht so gut, ja. Muss ich gestehen. Also Es lag auch der übertragenden Crew, die vor Ort war, namentlich Kollege Manu und ich. Es lag
uns auch
ein bisschen,
schöne Grüße.
Ja, auch schöne Grüße an dieser Stelle. Es lag uns ein bisschen schwer im Magen. Also ja. Es war wirklich
schade. Ging mir ähnlich auch.
Schade.
Auch zu Hause. Also um es kurz einzuordnen, Alba hat das Wunder von Valencia nicht gepackt. So, als so muss man es mittlerweile bezeichnen, glaube ich, weil die Leistung von Valencia war enorm gut.
89 Punkte und Alba 63 Punkte.
Das ist sehr, sehr wenig. Also wir werden noch gleich ein bisschen weiter in die Analyse gehen. Es war für dich insofern besonders, weil du halt bei diesem Auswärtsspiel warst. Man hat zu Hause die sehr, sehr laute Halle mitbekommen.
Wahnsinn.
Erzähl mal, wie war es für dich vor Ort?
Also mal, wenn man es trennen kann, was man eigentlich nicht kann, vom Ergebnis und vom Auskommen und dass eigentlich alle, die gesagt haben, denen ich erzählt habe, dass ich nach Valencia fliege, gesagt haben, bring bitte den Pokal mit nach Hause.
Ja.
Wenn man das so ein bisschen trotzdem versucht auszublenden, dann war es natürlich erstmal ein mega geiler Trip. Also ich meine, wir sind da runter an die Ostküste Spaniens und haben da vor Ort…
Ist eine schöne Stadt.
Ja, so viel haben wir nicht gesehen tatsächlich. Viele haben mir gesagt, es ist eine wunderschöne Stadt. Nimm dir so viele Tage wie möglich. Wir sind gestern hin, heute zurück. Aber wir sind ja auch zum Arbeiten da gewesen.
Das ist ja immer der Irrglaube, wenn du Leuten erzählst, irgendwie, ja, ich fliege da und dahin oder ich neulich nach Tel Aviv, ja, das ist total gut, muss da und dahin gehen. Wir arbeiten da eigentlich hauptsächlich.
Also wir haben uns schon kurz, nachdem wir angekommen waren, einmal kurz aufs Hotel, haben wir uns einmal Richtung, da gibt es so ein Wasserpark, das ist ganz nett.
Ja, den habe ich in den Alba-Spieler-Stories auch immer
sehr,
gesehen.
Sehr, sehr, sehr hübsch. Und dann sind wir noch mit einem Uber runter zum Strand tatsächlich. Und das Wetter war aber mehr so Nordsee. Windig und die Sonne hat nicht geschienen. Am Tag vorher waren 30 Grad. Jetzt gerade, als wir zurückgeflogen sind, war es auch sonnig. Gestern war es, vielleicht lag das an Manu, der kommt ja von da oben aus der Ecke. Das ist halt so. Aber wir haben sind einmal da ein bisschen ans Wasser vorgelaufen, haben da auch sehr gut eine riesengroße Reispfanne gegessen, wie sich das gehört. Die Paella Valenciana. Mit unglaublich viel Fleisch drin, da hätte man auch zu 17 von essen können, glaube ich. Und dann sind wir zurück und sind halt Richtung Halle fußläufig erreichbar gewesen. Und das war schon besonders, weil wir hatten gutes Timing. Genau als wir ankamen, wurden die Valencia-Spieler einzeln begrüßt von so einem Spalier von Fans.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Und der Big Band, ne? Also der Marching Band, die sie da haben.
Instrumente dabei und da kam großes grade, Halligalli.
Ja, da kam gerade Antoine Dio und da habe ich mich natürlich so ein bisschen mit reingemogelt und habe mir das angeguckt und du hast auch schon, wenn du da die Augen der Spieler gesehen hast, hast du schon gemerkt, boah, das wird heute hart auf jeden Fall.
Ja, diese mentale Komponente, die man ja gerne anspricht nach so einem Spiel, wie das Spiel 2 verlaufen ist. Alba kam da zurück, hat in der Overtime noch gewonnen, sagt man ja gerne. Schwieriger jetzt für die Heimmannschaft, weil die haben eigentlich schon gewonnen gehabt. Die hatten schon eine Hand am Titel. Das hat auch gestimmt, aber nur für 5 Minuten. Also der Auftakt war
super Start, 11-0-Lauf.
Ja.
Und dann, oder war die Halle auch kurz total verunsichert?
Genau, ja, das kam mir auch so vor zu Hause.
Sie haben ja nichts getroffen zu Beginn und dann hat Valencia sowohl angefangen, offensiven Rhythmus zu finden und Alba den offensiven Rhythmus kaputt zu machen und angefangen, so zu verteidigen, wie unser Taxifahrer gefahren ist. Sehr aggressiv. Und im Grunde genommen hat Alba ja dann ab Mitte erstes Viertel da kein Mittel mehr gegen gefunden. Sie haben es dann im Grunde genommen die ganze Zeit so gehalten, dass du immer so zwischen, mal waren sie dann mal wieder auf 10, 12 dran, aber dann ging es immer wieder so Richtung 18, 20 und bei Valencia lief dann irgendwann alles. Dubljević hat die nach vorne gepeitscht, gepusht mit seinen Emotionen, der hat da am Korb im Grunde genommen gemacht, was er wollte.
Ja, ja, das muss man so sagen.
Dann Sanne Meterio, Superspiel. Thomas,
die Thomas wieder
ihren einen, Van Rossum war gar nicht so.
Null Punkte.
Ja, war nicht im Ansatz so wie in Spiel 2. Ja. Aber es haben halt so viele andere Faktoren gestimmt und was wirklich krass war, um mal vielleicht einen Eindruck aus der Halle zu liefern, wie gesagt, war glaube ich mein allererstes Basketballspiel, was ich in einer ausländischen Halle kommentiert habe. Und mir ist gestern Abend wieder aufgefallen, dass ich es noch gar nicht so lange mache, wie ich manchmal selber glaube. Denn ich saß dort und mir ist dann, als die Schwung aufgenommen haben, ab Mitte erstes Viertel, es ist mir wirklich, wirklich schwer gefallen, den Kram um mich rum auszublenden. Denn das war eng, laut, warm und nur Verrückte um dich rum im Grunde genommen, die immer weiter sich auch in dieses Spiel reingezogen haben.
Dann, ja.
Und es ist mir wirklich, wirklich schwer gefallen, das auszublenden. Und da zum Beispiel, wenn da Kollege Körner gesessen hätte, bin ich mir ziemlich sicher, den hätte das ein bisschen zumindest kälter gelassen. Der ist natürlich auch absolut leidenschaftlich, was Basketball angeht.
Ja, 100 Jahre Live-Basketball-Erfahrung.
Ja, ich wollte gerade sagen, der hat halt ein paar dieser Spiele schon mal auf dem Buckel gehabt und ich saß dann da, der kleine Steppke und hab dann tatsächlich auch immer mal so rumgeguckt und mir gedacht, boah, es ist schon krass, weil die
Alba. Es ist schon beeindruckend. Ja, das geht ja auch, das kann man ja auch anwenden aufs Team so ein bisschen. Mhm. Natürlich, sie kannten das schon aus Spiel 1. Ich dachte, das ist doch ein gewisser Vorteil, wenn du das Momentum, das viel Zitierte mitnehmen kannst, möglicherweise aus Spiel 2. Aber leider eben sehr kurz. Da werden wir noch kurz drüber sprechen. Im Anschluss, man sieht auch hier, du hast noch Zettel dabei.
Ja.
Die Original.
Ich habe die Stats-Sheets dabei, bis zum dritten Viertel. Das letzte Viertel habe ich dann nicht mehr hier.
Und eine MVP-Wahl.
Ja, das habe ich tatsächlich ein bisschen, das wurde mir reingereicht, aber ich habe ja währenddessen ein Spiel kommentiert und ich dachte, es geht um den MVP von Spiel 3, aber es ist der Zettel mit dem Finals-MVP, den man hätte küren sollen.
Über alle Serien.
Es kam aber auch keiner mehr und hat ihn eingesammelt, von daher war es nicht so schlimm, dass bei mir hier Dubljević und Giedraitis draufstehen. Aber ich habe das halt so nebenbei mit halbem Auge mir angeguckt und währenddessen versucht, weiter zu verfolgen, was auf dem Feld passiert.
Wer wurde das denn? Ah ja, Thomas, gell?
Genau, Will Thomas ist am Ende geworden. Der so bärenstark in Spiel 1 war und jetzt in Spiel 3 auch wieder, ich glaube, 15 Punkte hatte am Ende.
Wahnsinnige Quoten.
Ja, super Spieler generell. Das ist natürlich, es war ja vorher klar, die Mannschaft unglaublich tief, super erfahren, teilweise schon sehr, sehr lange zusammen. Also Sigma kannte ja auch viele von denen, auch in der Konstellation, aus seiner Zeit im Einsatz.
Da waren, glaube ich, 8 Spieler übrig aus dem 2017er Team, das den Eurocup gewonnen hat, unter anderem mit Luke Sigma, als sie auch die Meister wurden, ACB-Meister, habe ich das richtig im Kopf?
Ja,
ich glaube schon. Dem Jahr das Double geholt.
Oder haben sie das Finale nicht verloren im Eurocup?
Eurocup haben sie gewonnen in dem Jahr.
Auf jeden Fall ist es tatsächlich, das habe ich mir auch nochmal auf den Zettel geschrieben gehabt, also 8 Spieler haben in der Meistersaison 2016, 2017 mit Sigma noch zusammengespielt und das ist schon krass. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, Valencia spanischer Meister und im Copa del Rey und Eurocup Finale und die haben sie verloren gegen Real und Malaga, aber vielleicht irre ich mich auch.
Warte mal.
Vielleicht bin ich auch in der Zeile verrutscht. So, dann zaubert halt diese Mannschaft, die ja eh schon in Spiel 1 auch Alba im eigenen Wohnzimmer so große Probleme bereitet hat. Zaubern die halt auch für Spiel 3 dann noch zumindest mal für 8 Minuten den GM Vives aus dem Hut, der in den ersten beiden Spielen gar nicht gespielt hat, wo eigentlich immer gesagt wurde, spielt keine Rolle in dieser Finalserie. Den kriegen sie dann auch noch on top und es ist schon ein Brett. Und ich habe ja vorher dann auch immer mal mit einem Alba-Spieler, als wir in die Halle kamen, hat sich gerade Peyton Siva eingeworfen, Nils Giffey kam dann kam irgendwann auch Ojeda und so weiter dazu, mit denen allen mich ein bisschen unterhalten. Und der Tenor war ganz klar, super fokussiert, super viel Lust, aber auch um die Schwere der Aufgabe wissend, weil die Halle wird nochmal ein anderer Faktor als in Spiel 1, weil jetzt ist es halt das Entscheidungsspiel. So, das heißt, jetzt drehen die im Zweifel noch eine Spur mehr durch und alle haben sie betont, was nicht passieren darf, ist, dass der Funke so überspringt, dass die dir komplett wegrennen. So.
Ja.
Weil dann kriegst sie einfach, ne, wie so ein Fisch, der dir immer wieder durch die Hände glitscht, du kriegst sie einfach dann nicht mehr eingefangen. Die Halle dermaßen durchgedreht, die war ja während der Auszeiten genauso laut wie während des Spiels teilweise.
Und irgendwann haben sie dann wieder mit dem Orchester begonnen, so bei plus 15, glaube ich, gefühlt das erste Mal. Dann haben sie richtig die Kapelle zum Laufen gebracht. Es war schon beeindruckend, also selbst zu Hause vor dem Fernsehschirm. Man darf auch nie vergessen, dass Spanien einfach schon eine andere, anders gewachsene Basketballkultur hat. Das heißt, der Stellenwert da ist schon nochmal ein anderer.
Es gab auch Klatschpappen, die hat aber keiner benutzt.
Interessant.
Da lagen welche rum, aber die hat keiner benutzt.
Wie war es denn nach dem Spiel? Was hast du mitbekommen? Also man hat die Siegerehrung gesehen, es wurde wieder mal We Are The Champions gespielt. Ich dachte schon, vielleicht schaffen wir mal eine.
Ja, weil die eigentlich einen interessanten Musikmix da hatten.
Ja, genau.
Mit viel Rockmusik, was ja eher so mein Beritt ist, wenn es um Musik geht. Ich habe auch gedacht tatsächlich, aber es kam dann halt irgendwann. Ich habe von der Siegerehrung, wir hatten eine super Position, unten in der Ecke, am Korb, so wie man früher bei Würzburg saß, bis vor zwei Saisons noch, da war es da genauso. Das führt dazu, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn vor dir einer aufspringt und ein bisschen die Übersicht flöten geht. Und von der Siegerehrung habe ich jetzt live mit dem Augentest auf dem Feld nicht viel gesehen, weil alles umrundet war halt, aber dann so ein bisschen auf dem Monitor natürlich verfolgt und alle abgefeiert. Klar, logisch. Also man muss ja einfach sagen, es hat aus Valencia-Sicht an dem Tag, an dem Abend einfach alles gepasst. Es hat alles gepasst. So zurückzukommen nach diesem Start und dann halt so darüber zu walzen über Alba Berlin, das war schon echt eine Machtdemonstration.
Nach dem Spiel hast du uns eine Stimme mitgebracht von Nils Giffey. Also an der Stelle sei auch gesagt, die Saison der Berliner, trotzdem, das Fazit muss man ziehen, das hast du auch gestern gemacht, es war eine wahnsinnig gute Eurocup-Saison. Sie sind bis ins Finale gekommen, bis ins letzte Spiel. Trotzdem knabbern die natürlich jetzt dran. Das heißt, wir gehen gleich in die Analyse mit unserem Experten Alex Vogel. Trotzdem hast du uns einen O-Ton mitgebracht mit Nils Giffey, der eigentlich nochmal aus der Kabine kam, um mit dir zu sprechen.
Ja,
muss man auch hoch anrechnen.
Da muss man generell aber mal den Hut ziehen, weil der war schon in der Kabine und die Position, wo wir unsere eine Kamera hatten, die dann von einem spanischen Kameramann für uns bemannt wurde, um das Interview zu führen, die war genau auf der anderen Seite in der Halle. Das heißt, die haben den Giffey aus der Kabine rausgeholt und der ist einmal durch die komplett feiernde Halle voller Valencia-Fans, die alle da in Ekstase waren, durch zu mir und hat sich da von mir noch drei Fragen an die Backe tackern lassen müssen. Und ist es mir auch tatsächlich schwer gefallen, weil der steht neben dir und du guckst ihm ja in die Augen, während du die Frage stellst. Und im Endeffekt wirst du selber traurig, wenn du siehst, wie traurig der ist und willst ihn eigentlich nur in den Arm nehmen.
Ja.
Aber du hast halt einen Job zu machen und ich habe versucht, irgendwie ihm noch so da drei einigermaßen sinnvolle Fragen.
Wir hören mal rein, wie ihr euch beide geschlagen habt.
Ja, Nils, am Ende eine deutliche, deutliche Niederlage leider hier in Spiel 3. Ihr seid so gut ins Spiel reingestartet. Woran hat es am Ende gelegen, dass Valencia dann so weggezogen ist, auch auf diese Art und Weise?
Ja, wenn man eine Toughness im Spiel, in der Defense, relativ simple Pick and Roll, so wie sie einfach extrem gut unsere Halbzeit gelesen haben und dann irgendwie Selbstbewusstsein gefunden haben durch einfach gute Würfe, hochprozentige Würfe.
Wie schwer ist es, diese Dampfwalze dann hier, wenn die auch noch die Fans im Rücken haben, dann einmal zu stoppen, wenn sie einmal ins Rollen gekommen sind?
Ja, ist extrem tough, ich glaube. Ein Heimvorteil macht schon viel aus so für den Stil, wie im Team spielt. Ich glaube, wenn wir 63 Punkte scoren in einem Spiel, haben wir immer Probleme, ein Spiel zu gewinnen. Das ist nicht so, einfach nicht, wie unser Team gerade spielt oder wie unser Team gerade Spiele gewinnt.
Es ist so schwierig nach so einer deutlichen Finalniederlage. Kann man trotzdem, ich habe es auch im Kommentar versucht rauszuheben, nochmal so ein bisschen rausstellen. Ihr habt ja so eine super Eurocup-Saison gespielt, dass dieser Endpunkt jetzt natürlich so bitter ist, ist klar. Kann man trotzdem positive Dinge mitnehmen für die Liga aus dem Eurocup generell?
Bestimmt. Also, fühlt sich jetzt gerade nicht so an. Aber ich denke mal, so die ganze Saison, die wir gespielt haben, die Intensität, die wir gegen Teams wie Malaga, Andorra und Valencia jetzt gegangen sind, das kann man schon in die BBL mit übernehmen. Und es ist halt immer eine Lehrleistung, gegen gute Teams zu spielen, gegen gute Teams zu gewinnen. Jetzt auch hier zu verlieren, aber fühlt sich halt jetzt gerade nicht nach irgendwas Gutem an, aber vielleicht können wir was Gutes auch machen.
Ja, Nils Giffey war das. Im Hintergrund hört man die Party.
Also, mir wäre es, ich glaube, ich hätte nicht so gute Antworten gegeben. wenn ich das Spiel verloren hätte.
Ja, also richtig analytisch da auch noch zum Teil. Und klar, bitter, aber so ist der Sport. Ein Verlierer gehört dazu. Einer gewinnt, einer verliert. Aus deutscher Sicht natürlich umso bitterer, weil es eben dieser viel zitierte größte Erfolg einer europäischen Clubmannschaft, einer deutschen Clubmannschaft auf europäischer Ebene, dass ich rauskriege, gewesen wäre. Man war ganz nah dran. Jetzt können wir ja ein bisschen einordnen mit unserem Experten Alex Vogel, was denn die Gründe waren spielerisch, was gefehlt hat. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, hallo.
Hey Birdman, ach nee, ich soll dich ja nicht so nennen. Hallo Alex.
Vollkommen richtig, hi Ben.
Vom Style her nicht ganz so wie der Birdman damals, Chris Anderson.
Das stimmt.
Aber da würden wir jetzt weit abschweifen. NBA können wir eigentlich noch hinten raus ein bisschen sprechen, da geht ja auch einiges ab. Alex, wir haben gerade schon gesprochen, ein bisschen über Berlin gestern. Benny kam eigentlich direkt vom Flughafen hierher ins Podcaststudio. Ja, es ist eine bittere Niederlage. Alba hatte eigentlich keine Chance in Spiel 3, außer die ersten 5 Minuten. Da gab es einen 11-0-Lauf. Was ist deiner Meinung nach dann passiert?
Boah, sehr, sehr schwierig. Also erstmal muss man, glaube ich, betonen, dass Alba eine sensationelle Eurocup-Saison gespielt hat und zum falschen Moment die Leistung nicht abrufen konnte. Also in dieser Finalserie haben sie ein schwaches erstes Spiel und ein sehr, sehr schwaches drittes Spiel gezeigt. Ein gutes zweites Spiel, das konnten sie dann auch gewinnen. In den anderen beiden Partien war Valencia einfach die deutlich bessere Mannschaft. Valencia konnte sich im Vergleich zu Alba und im Vergleich zu den vorherigen Spielen im Eurocup steigern. Alba konnte das nicht. Die sind deutlich schwächer geworden in sämtlichen Statistiken, egal ob wir auf die Dreierquote, auf die Punkte, auf die Rebounds oder auf die Assists schauen. Sie hatten jeweils in Spiel 1 und in Spiel 3 ein Viertel, was überhaupt nicht gut war, wo sie mit 14 bzw. 15 Punkten verloren haben. Und dann ist Valencia einfach eine Mannschaft, die sowas bestraft. Also im ersten Spiel war das ein 30-15, im dritten Spiel 29-15, im zweiten Viertel.
Ja.
Und dann hast du keine Chance. Alba hat einfach den Basketball, den sie spielen wollten, nicht durchgebracht. Also diese Pace, die haben wir sehr, sehr selten gesehen. Valencia, ich glaube auch, das war sehr, sehr offensichtlich, wollte das ganze Spiel ins Halbfeld bringen, ins Setplay bringen. Und da waren sie dann einfach unheimlich abgezockt, unheimlich überlegen auch, haben ihre Stärken ausgespielt. Sie waren halt auch die viel erfahrenere Mannschaft. Und individuell vielleicht dann auch einen Ticken stärker besetzt. Und Alba, das jüngste Team des Eurocups, hat da relativ alt ausgesehen.
Ja, darf man auch nicht vergessen. Diese Erfahrung, die macht einfach viel aus in so Do-or-Die-Spielen. Das kann man halt nicht lernen, das muss man erleben. Noch dazu werfen die dann auch in so einem Spiel 52% vom Dreier. Also das, da hattest du
sogar
ja
noch mal mehr als in Spiel 2. Da war es ja auch schon jenseits von Gut und Böse, was Van Rossum da geworfen hat. Es war halt vorher die Frage, ne? Du wirst Valencia nicht dazu kriegen, großartig unter 90 Punkte zu scoren. So. In Spiel 1, Alba mit 75, jetzt mit sogar, wir haben Nils Giffey gerade gehört, 63 Punkten. Das war die Frage, inwiefern lassen sie sich ihren Offensivrhythmus brechen oder kriegen sie den tatsächlich irgendwie durch? Und in den beiden Spielen, die Alex halt gerade auch angesprochen hat, war halt einfach, und gerade jetzt in dem Spiel, war halt einfach die Valencia-Defense, die war schon
sehr beängstigend.
Also selbst ich, und ich saß hinter der Bande, hatte da teilweise Angst vor den Verteidigern.
Die Valencia-Defense war schon auch gut. Ich finde, das kann man schon so sagen. Aber du musst auch die Tatsache eben sehen, dass Alba echt nicht gut gespielt hat. Also da hat an Kreativität teilweise gefehlt. Wir haben kein Alba-Basketball gesehen. Das heißt, schnelle Cuts, viel Bewegung abseits der Kugel. Das war schon alles nicht da. Und dann hatten sie einfach einige Spiele. Also wer war denn in Normalform von Alba? Ein Dier Dreites, würde ich mal sagen, war in Normalform.
Ja, Sieber
und ein Johannes Thiemann. Aber ja. Das ist halt einfach zu wenig.
Das ist zu wenig. Wenn du Kreativität ansprichst, dann muss man natürlich auch Luke Sigma nennen in dem Zusammenhang.
Genau.
Der Eurocup Regular Season MVP oder Eurocup MVP. 0 Punkte, 5 Turnovers. Assists habe ich gerade nicht im Kopf.
4
Assists dazu, aber halt diese wilden, wilden Turnovers. Also es war, haben uns jetzt auch einige Leute geschrieben an abteilungbasketball@gmail.com. Wie konnte das passieren? Also wie kann Luke Sigma in so einem entscheidenden Spiel, ich meine, das ist immer so, die Frage stellt sich sehr einfach als Außenstehender, aber es war natürlich zum ungünstigsten Zeitpunkt diese Performance. Wie hast du das gesehen, Alex?
Sehr, sehr schwierig. Also er hatte wirklich eine ganz, ganz miese Performance jetzt in Spiel 3, in Spiel 2 hat er ganz ordentlich gespielt, in Spiel 1 war er auch schon echt nicht gut. Ich habe jetzt mal so ein bisschen rumgehört und dann meinten die Leute, ja, also Luke Sigma muss auf jeden Fall ersetzt werden. Das ist kompletter Quatsch, meiner Meinung nach. Also Luke Sigma ist ein überragender Spieler, sonst wirst du nicht Eurocup-MVP. Aber auch ein Dirk Nowitzki, über den wir später noch sprechen, hatte auch mal schlechte Spiele in entscheidenden Momenten. Also das kommt mal vor, auch wenn die beiden natürlich nicht zu vergleichen sind. Das ist einfach, du hast es angesprochen, unheimlich ungünstiger Zeitpunkt gewesen, wo Luke Sigma jetzt nicht performt hat.
Ja.
Aber es ist eben menschlich. Ja, und das kommt vor, und er hat ja auch katastrophal aus dem Feld geworfen. 31%, 20% Dreier nur in den Finals. Er hat 4 Punkte weniger, ein Rebound weniger, Assist ungefähr gleich. Also der war schon nicht gut unterwegs. Und wenn dann so dein bester Spieler das nicht bringt, dann tut es schon unheimlich weh. Und du musst, eine Sache finde ich auch offensichtlich, du hattest bei Alba in der Saison 6 Spieler, die im Schnitt 2-stellig gescored haben. Jetzt in den Finals waren es 3. So, und bei Valencia hattest du vier in der bisherigen Saison und jetzt in den Finals 5. Valencia konnte sich überall steigern, Alba konnte sich nicht steigern. Da ist fast alles schlechter geworden. Und dann hast du keine Chance, musst du ganz ehrlich sagen. Und Benny, du warst ja da, La Fonteta. Das ist natürlich dann auch schon ein Faktor, wenn die spanischen Fans, die Valencia-Fans da so abgehen. Das ist schon richtig geil. Und das unterstützt deine Mannschaft dann schon ungemein, auch in schwierigen Situationen. Und diesen Heimvorteil im entscheidenden dritten Spiel zu haben, das war schon wichtig.
Und Sigma ist halt La Fonteta und die eigene Leistung mit zunehmender Spieldauer immer weiter in den Kopf gekrochen. Du hast es gesehen. Pässe, die er in 99% der Fälle runter genau auf den Mann bringt, die er zu hoch ansetzt, Würfe, die er ohne Überzeugung nimmt, weil er jetzt sich denkt, ich muss jetzt irgendwie hier mal scoren, um hier mal reinzukommen in dieses Spiel. Du hast es einfach gemerkt.
Und solche weitergepasst auch.
Ja.
Also du hattest diese eine Situation Ende zweites Viertel, glaube ich, als Ogbe dann auch noch reinkam.
Oder drittes Viertel.
Auf jeden Fall Ende
des Viertels, und er wirft, passt ihn nochmal rüber, statt ihn selber zu nehmen und so.
Ja.
Und solche Tage, solche Abende hast du, es war jetzt im ungünstigsten Zeitpunkt, aber es tut Alba dann natürlich enorm weh, wenn der ihn fehlt und teilweise sogar halt selber noch weh tut mit den Ballverlusten und so weiter. Und Aito hat ihn dann ja runtergenommen, dann hat er nochmal mit ihm gesprochen, hat ihn nochmal gebracht, aber es wurde halt leider aus Luke Sigma Sicht, der auch für einen fantastischen Basketballer, super sympathischer Typ, es wurde halt einfach nicht besser, und das kann Alba nicht kompensieren.
Ja, wir bekamen auch einige Fragen zu Landry Noko, der natürlich auch eine durchwachsene Serie gespielt hat, der jetzt interessanterweise dann nach Clifford, der eigentlich, finde ich, sehr gute, vor allem diese Anfangsphasen oft, sehr guten Einfluss aufs Spiel hatte, Würfe verändert hat, defensiv auch, und auch offensiv eigentlich ganz, ganz solide gearbeitet hat. Dann kam als zweiter Big Man meistens Landry Noko rein, der natürlich defensiv schon eine Präsenz hat, aber offensiv auf dem Level war es schwierig, sage ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Aber im Sport geht es immer so schnell. Der macht ein tolles Spiel, dann ist er wieder der größte Held. Also da darf man vielleicht nicht so in Extrem denken. Landry Noko nach seinem, ich glaube, sein erstes Spiel war bei den Bayern. Da hat er sensationell gut gespielt.
Das stimmt, ja.
Und dann wurde er gleich als neuer Held gefeiert. Und jetzt hat er mal eine Serie gespielt, die nicht ganz so gut war. Und jetzt soll er vielleicht nicht der richtige Mann sein. Ich glaube, das liegt irgendwo dazwischen. Landry Noko ist offensiv ein Spieler, den du im Pick and Roll mit einbinden kannst. Da macht er sein Ding. Aber das ist jetzt nicht unbedingt der Typ, dem du den Ball im Post-Up gibst und der dann scoret, der dann offensiv einen großen Einfluss auf eine Partie hat. Seine große Stärke liegt eben in der Defensive, weil er eine Präsenz in der Zone darstellt, wie sie Alba zuvor nicht hatte. Und das ist ein Spieler, der einfach gut in dieses System Alba passt. Aber nochmal, Alba hatte einfach 2 schlechte Tage. Gestern einen besonders schlechten, zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Das ist sehr, sehr bitter, aber das kommt eben vor. Und das wird eben von einer Mannschaft wie Valencia, die eben dann doch nochmal besser gespielt hat, ist im bisherigen Saisonverlauf einfach eiskalt bestraft.
Ja, das sehe ich auch so. Interessant auch die Personalie Johannes Thiemann, der, finde ich, auch in Spiel 1 schon wieder gezeigt hat, wie wir ihn mal kannten, vor seiner Verletzung. Also natürlich, man weiß, Achillessehne war es, oder? Ja. Die er gerissen hatte. Wo man weiß, das dauert einfach lange, und man hatte den Eindruck, der ist langsam wieder auf einem Level, wo er wirklich, wirklich helfen kann. Hatte Spiel 1, Spiel 2 ein sehr gutes, und dann eigentlich auch ein schwieriges drittes Spiel. Das heißt, du hattest eigentlich auf den großen Positionen kaum Produktion. Wie habt ihr da auch die Rotations gesehen? Also das konnte ich nicht immer nachvollziehen. Also ich würde mir jetzt niemals anmaßen, Coach Aito ist einer der besten Trainer der Welt, Europas sowieso. Aber die Minutenverteilung war ja auch sehr ausgeglichen bei dem Big Man. Also man hatte nie das Gefühl, okay, man geht jetzt oder man vertraut jetzt einem länger mal, was du vielleicht auch machen kannst in so einem Finale, wenn es halt nur mehr ein Spiel gibt. Wie habt ihr das gesehen?
Also es ist natürlich als Coach unheimlich schwierig, wenn du merkst, es läuft nicht, dann weiter mit deiner normalen Rotation zu gehen. Mhm. So, und dann versuchst du natürlich immer verschiedene Sachen aus. Und das hat Aito ja gestern auch probiert. Meiner Meinung nach musste er das auch probieren. Sicherheit hat er dadurch natürlich nicht ins Spiel gebracht. Ja, das ist auch ganz klar. Das hast du angesprochen, dass es eben keine feste Rotation war. Diese feste Rotation, die gab es bei Valencia. Mhm. Das war ganz klar zu beobachten. Und der Rhythmus im Alba-Spiel war einfach zu keiner Zeit da. Ob der dann vielleicht gekommen wäre, wenn du mit den gleichen Spielern wirklich eine feste Rotation gehabt hättest, das ist immer leicht im Nachhinein dann vielleicht das besser zu wissen. Das ist super schwierig. Ja. Also es war gestern einfach kein guter Tag, aber das soll diese unheimlich gute Eurocup-Saison von Alba nicht schmälern.
Absolut, und man darf auch nicht vergessen, es ist halt Aitos Philosophie. Also er hat halt diese flache Hierarchie, er setzt 12 Spiele ein im Finale, was auch beeindruckend ist. Und er bildet diese Spieler ja auch aus. Also die Spieler haben jetzt da ein Spiel erlebt, das kannst du, haben wir vorher schon gesagt, das musst du einfach mal erlebt haben wahrscheinlich. Und als jüngstes Team im Eurocup ist es natürlich auch, du machst da Erfahrungen. Ein Franz Wagner spielt da wesentliche Minuten, der defensiv ja auch unglaublich vielseitig ist und sich da wirklich auch präsentieren konnte und da Erfahrungen sammelt. Also darf man auch nicht vergessen, es ist halt ein anderer Approach, den vielleicht jetzt, sage ich mal, traditionellere Coaches haben, die dann halt mehr auf Hierarchie gehen, mehr auf strikte Minutenverteilung.
Aber wenn du den Lerneffekt ansprichst, das ist halt vielleicht auch das große Problem von Alba, ne? Weil sie haben jetzt das 4. von 5 möglichen Finals erreicht und alle 4 verloren.
Ja.
Und ich habe ja auch gestern dann mich ein bisschen hinreißen lassen im Live-Kommentar, genau, immer auswärts, zu sagen, ja, irgendwie werden sie schon auch da wieder gestärkt draus hervorgehen, und da gab es die ein oder andere Reaktion, und auch jetzt nach einer Nacht nochmal drüber schlafen, ein oder andere Reaktion so nach dem Motto, du hast halt dann die Chance mit dieser Gruppe an Typen was zu gewinnen und irgendwann ist die Chance ja wieder weg, weil dann vielleicht ein Sivan nicht mehr da ist, ein Sigma nicht mehr da ist. Ich meine, sieht ja wohl ganz gut aus, dass sie, obwohl sie jetzt den Eurocup nicht gewonnen haben, trotzdem vielleicht die Wildcard für die Euroleague bekommen, weil die Euroleague einfach auf den Standort Berlin steht. Dann hast du wieder Argumente auf deiner Seite, vielleicht den Kern des Teams zusammenzuhalten. Aber natürlich kann es auch sein, dass das jetzt auch für den Rest dieser BBL-Saison ihnen noch einen ganz schönen Knacks gibt.
Ne? Klar, also Donnerstag geht es direkt weiter gegen Vechta, was mittlerweile auch eine Spitzenmannschaft ist. Euroleague hast du angesprochen, sollte Berlin Euroleague spielen nächstes Jahr? Also was wäre der Case dafür? Natürlich willst du Euroleague spielen, du willst im höchsten Wettbewerb spielen. Mit dem aktuellen Kader natürlich auch eine enorme Challenge bei dem neuen Spielplan. Mehr Teams werden kommen, noch mehr Spiele werden sein.
Ich weiß nicht, wie Alex es sieht. Ich habe noch ein Zitat im Ohr von Marco Baldi, der gesagt hat, wenn wir da spielen, dann werden wir Mittel und Wege suchen und finden, da auch eine konkurrenzfähige Mannschaft hinzustellen. Und wenn sie die Chance haben, finde ich, müssen sie ergreifen. Es kann passieren, dass das ganz schön sich auch auf den Ligabetrieb in der kommenden Saison auswirkt.
Ja.
Und, ne, das haben wir häufiger erlebt. Aber Birdman sagt, aber wenn sie die Möglichkeit haben, dann sollten sie da spielen.
Ja.
Ja, sie müssen auf jeden Fall dort spielen, meiner Meinung nach. Also sie haben deutschen Basketball-Top. Ich glaube, das wäre auch für Alba Berlin-Top. Sie haben jetzt im Eurocup auf einem sehr, sehr guten Niveau wertvolle Erfahrungen sammeln können. Vor allem diese ganzen jungen Spieler werden nächste Saison noch mal weiter sein. Die haben jetzt den nächsten Schritt gemacht. Aber eines ist auch klar, mit dem Team aktuell kannst du keine Euroleague spielen. Da fehlt dann einfach noch so ein bisschen was.
Mhm.
Und da wirst du dann vor allem, wenn es um Erfahrung geht, noch mal ein paar ganz andere Spieler verpflichten müssen.
Aber was fehlt aus deiner Sicht genau? Ich habe dann gestern auch, als wir da nach dem Spiel dann noch in irgendeiner Kneipe rumsaßen, auch mit Manu noch ein bisschen darüber philosophiert. Was hätte Alba als Ergänzung auch für diese Serie gebraucht? Hätten sie noch einen, keine Ahnung, klassischen Scorer-Dude gebraucht, an dem sich die anderen dann hochziehen,
der
irgendwie isoliert wird und dann sein Ding macht. Hätte das geholfen? Was hätte geholfen?
Alba hat halt ein sehr, sehr gutes Gefüge. Das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, die als Team funktioniert. Ein bisschen, wenn das Team nicht funktioniert, dann hast du bei Alba das Problem. Klar, du hast auch individuell starke Spieler wie Luke Sigma, wie ein Peyton Siva etc. pp. Aber trotzdem fehlt dann so der eine Typ, der das Heft dann in die Hand nimmt und der sagt, ja, ist mir jetzt komplett egal. Ich schnapp mir die Kugel, ich score 3 Angriffe nacheinander im 1 gegen 1. So, ja. Den hast du jetzt nicht unbedingt bei Alba.
Also typ Will Cummings, sag ich mal.
Genau, so ein Will Cummings, so ein früher Malcolm Delaney bei den Bayern, der ihn da viele Spiele gerettet hat und. Ja, da gibt es ja zahlreiche Spieler. Solche Spieler, die fehlen Alba noch. Und solche Spieler brauchen sie, die Erfahrung haben, aber die auch eben die individuelle Klasse haben, so ein Spiel dann an sich zu reißen. Alba ist unheimlich gut, ist fast nicht zu stoppen, wenn das Team funktioniert.
Ja.
Weil da greift dann ein Rädchen ins andere und dann ist das so ein geiler Offensiv-Basketball. Dann verteidigen sie teilweise sogar ganz ordentlich.
Ja.
Und dann sind sie nicht zu stoppen. Aber wenn ein Gegner dir das wegnimmt, dann fehlt dir dieser eine Spieler, der dann denkt, okay, es funktioniert gerade nicht als Team, also ist es jetzt meine Aufgabe zu übernehmen. Und da brauchen sie, denke ich, dann mal auf jeden Fall noch den einen oder anderen Spieler. Valencia auf der anderen Seite ist auch eine sehr, sehr gute Mannschaft, aber die haben meiner Meinung nach in Dubljevic zum Beispiel einen Spieler, der das machen kann, ja, der dann einfach mal übernimmt. Und der fehlt Alba aktuell noch. Und da müssen sie dann in der Offseason, meiner Meinung nach, wenn es in Richtung Euroleague geht, wovon wir, glaube ich, ausgehen können, müssen sie das machen.
Brauchen Sie einen Big Man auch in Richtung klassisches Post-Up-Game, das es ja immer weniger gibt, aber trotzdem, wenn man auf die Spitzenteams sieht, blickt in der Euroleague, da ist ja die Pace schon auch eine eher langsamere, also eher sowas wie Valencia spielt. Kann dir das helfen, wenn du da einen hast mit dem Rücken zum Korb?
Das kann dir natürlich helfen. Das ist natürlich die Frage, ob das zu Coach Aito passt, also genau, das beziehungsweise zu dem Coach, der dann nächstes Jahr dort stehen wird, passt. Das muss halt immer eine Philosophie sein, die das ganze Team versteht. Und wenn dann ein Post-Up-Spieler dazu passt, dann ist das natürlich ein Element, was deine Mannschaft durchaus nochmal variabler, flexibler im Angriff machen kann. Wenn das aber nicht passt zu der Mannschaft, zu der Philosophie des Trainers, dann brauchst du das nicht unbedingt. Also insgesamt natürlich sehr, sehr hilfreich, aber es muss trotzdem ins gesamte Konzept passen.
Eine Idee, die mir vorhin noch in den Kopf geschossen ist, als ich auf dem Rückflug hierher in der neuen Big geblättert habe und ein Interview mit Braden Hobbs gelesen habe, der darauf angesprochen wurde, wenig Minuten in München zu bekommen und ganz klar gesagt hat, ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr irgendwo in der BBL spielen. Ich werde nicht außerhalb von Deutschland hingehen, sondern ich werde in Deutschland bleiben, wohin auch immer. Mhm. Würde der vielleicht ganz gut zu Alba passen? Ich habe nur mal vorhin so kurz drüber nachgedacht.
Ich glaube, Braden Hobbs passt in jede Mannschaft ganz, ganz gut. Ich glaube nur, dass Alba da jetzt nicht unbedingt Probleme hat. Also was Kreativität stimmt, angeht. Ja. Natürlich fehlt Stefan Peno. Ja, das ist
darf
klar.
Man auch nicht vergessen.
Kreativer Spieler, der vielleicht da auch nochmal was hätte gestern ausrichten können.
Ja. Hat sich auch gerne aufpostet übrigens als Guard.
Genau, also auch ein Pointer, der Guard, sehr, sehr gerne aufpostet. Mhm. Peyton Siever, das sind schon so alle Spieler, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Klar, Peno hat keinen Wurf, Braden Hobbs hat einen Wurf, Siever hat einen sehr, sehr guten Dreier. Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist jetzt weniger so ein Spielertyp, der Alba jetzt unbedingt fehlt, aber nichtsdestotrotz, Braden Hobbs natürlich ein Akteur, der jeder Mannschaft meiner Meinung nach gerade in der BBL auf diesem Level gut tut.
Ja, wird auf jeden Fall spannend sein. Natürlich auch, was man defensiv gestern gesehen hat, wenn du halt so einen hast, wie den Dubljevic, der da einfach alle rausschiebt auch. Also es ist ja auch insofern ein defensives Problem, gegen das sie einfach wenig ausrichten haben können.
Der ist ja komplett durchgedreht dann irgendwann. Ne? Also immer wenn er ausgewechselt wurde.
Auch noch zwei von drei, ich glaube zwei Fehlwürfe hat er gestern.
Hat dann auch die ganze Masse nochmal mit emotionalisiert. Immer wenn er ausgewechselt wurde, der war ja im Grunde dermaßen im Tunnel, konnte ja machen, was er wollte dann irgendwann. Weil er einfach so dermaßen drin war.
Das muss man so sagen, ja. Und auch die, man muss eigentlich schon sagen, dass Valencia, man muss ihnen einfach auch ein großes Lob aussprechen. Auch dem Coaching-Staff, wie die vorbereitet waren auf Albas Offense. Die haben eigentlich alles im Keim erstickt. Defensiv einfach unfassbar präsent, unfassbar abgezockt auch. Also man hatte ja nie das Gefühl gestern, dass die groß nervös werden. Vielleicht ganz kurz bei diesem 11-0-Lauf, aber das war dann auch ein Strohfeuer leider.
Ja, das fand ich eigentlich gar nicht. Also ich fand, die wurden überhaupt nicht nervös. Du musst dir mal überlegen, die stehen kurz vor dem Titel in Berlin, verlieren das Spiel dann nach Verlängerung ganz knapp und kommen dann nach Hause, haben schon so vielleicht im Hinterkopf, oh, jetzt haben wir es versaut in dem Spiel bei Alba, jetzt müssen wir hier und heute gewinnen, sonst ärgern wir uns komplett. Und dann liegen sie gleich 11-0 hinten und der Mannschaft ist das komplett egal. Die kontert mit einem sensationellen Lauf, die spielen weiter ganz normal ihr Spiel durch. Und das ist eben der Vorteil, den Valencia hat. Die Leute, die da spielen, ein Fernando Sanemeterio, ein Dubljevic, ein wer auch immer, die kennen das.
Die haben
das
alles schon gesehen. Ja, absolut.
Genau. Und die wissen, das sind jetzt 3-4 Minuten gewesen, da ist noch überhaupt nichts gelaufen. Wir sind hier die erfahrene Mannschaft, wir spielen zu Hause, die Fans haben wir im Hintergrund, wir regeln das heute und sonst kein anderer.
Es ist halt ein bisschen wie wenn du dir vorstellst, wie wenn Alba tatsächlich auch in der Lage wäre, 8 Leute über einen Zeitraum von 4 Jahren zusammenzuhalten.
Ja.
Ja? Und das ist halt der Unterschied. Bei Valencia steht halt der Supermarktkönig da im Hintergrund und da wird halt ordentlich auch reingeballert und dann kannst du es dir halt auch leisten als ACB-Club, der nicht Real oder Barcelona ist, die Jungs über so viele Jahre zusammenzuhalten. Also wenn wir uns jetzt alle drei vorstellen mit ein bisschen Fantasie, dass Alba 8 von diesen Spielern, die jetzt da waren, in 4 Jahren noch hat, dann lässt sie das auch kälter, als es gestern war.
Absolut.
Klar.
Also ja. Also Geld natürlich immer ein Riesenfaktor, auch im europäischen Basketball oder vor allem im europäischen Basketball. Wir haben jetzt viel über Berlin gesprochen. Sie spielen jetzt am Donnerstag gegen Vechta.
Dann zweimal MBC, dann in Bayreuth und dann das Treffen gegen die Bayern.
Dann kommen schon die Bayern, ja.
Die haben noch 10 Spiele in weniger als 4 Wochen.
Das ist wirklich,
das ist schon ganz, ganz krass.
Heftig, heftig, heftig. Um das Berliner Thema abzuschließen, was glaubt ihr, wie verarbeiten sie diese Niederlage?
Ich glaube gut. Also ich glaube einfach Coach Aito, der das eben auch schon gesehen hat. Ja. Also der natürlich große Erfolge schon gefeiert hat, der schon in viel größeren Spielen an der Seitenlinie stand, der sämtliche Teams hatte, unheimlich viel Erfahrung mitbringt. Der wird seiner Mannschaft schon da die richtigen Worte mit auf den Weg geben. Das kann sein, dass da jetzt vielleicht 1-2 Spiele so ein bisschen gewackelt wird.
Ja,
aber am Ende glaube ich einfach, dass Alba die zweitbeste Mannschaft Minimum in Deutschland ist. Ob sie dann Bayern herausfordern können, muss man abwarten. Sie müssen irgendwie auf Platz 3 kommen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und dass sie den Bayern aus dem Weg gehen in der zweiten Runde, im Halbfinale.
Ja.
Und dann, also ich glaube an Alba, weil Oldenburg, die jetzt aktuell vom Rekord her die klar zweitbeste Mannschaft sind, die haben einfach noch nicht diese Doppelbelastung gehabt dieses Jahr. Und dann auf einmal diese Doppelbelastung, die Alba schon das gesamte Jahr über hat, da dann Adjustments zu treffen, das ist schon nicht ganz so einfach. Das hat die Vergangenheit, ganz egal in welcher Liga, schon gezeigt, dass Mannschaften dann auf einmal Probleme bekommen haben. Und ich glaube, Alba ist die zweitbeste Mannschaft in Deutschland und kämpft mit den Bayern um den Titel. Ich glaube, die gehen da gestärkt hervor.
Sie haben 4 Spiele weniger als der Zweite, als Oldenburg. Wenn sie die alle gewinnen, sind sie von der Bilanz her gleich, aber Oldenburg hat den direkten Vergleich gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht.
Ein richtungweisendes Spiel gegen Fechter gleich jetzt.
Absolut. Ja, mal schnell einmal umschalten, ja, und dann sich da von Pedro Calles Jungs jagen lassen. Also ja, immerhin zu Hause in der eigenen Halle, aber auch tough. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also wenn du es positiv drehst, sagst du, sie haben jetzt diese Erfahrung wieder gesammelt und die würde ihnen am Ende in einem Viertel, Halbfinale, Finale, wird sie ihnen helfen. Und du hast wirklich den erfahrensten aller möglichen Coaches, wenn der die nicht wieder in die Spur bekommt. Und du hast eine sehr gute Teamchemie und all das, worüber wir bei Alba immer sprechen. Es kann positiv sein. Es kann aber auch sein, dass es wirklich ein Knacks ist und du halt genau in diesen wichtigen Spielen
kurz dauern, ja.
immer wieder kann nachdenkst sein, ja. und dir da oben wieder reinkrabbelt in die Birne.
Ja. Wir werden es beobachten, auf jeden Fall. Man kann es nicht oft genug betonen. Wahnsinns Eurocup-Saison, was wir da für Spiele gesehen haben. Auch das Halbfinale, es waren auch Spiel 2 jetzt, ist eins for the ages.
Du machst es nicht einfach so im Vorbeigehen, da ins Finale zu kommen.
Nee, gar nicht. Das war schon eine toughe Competition da. So, jetzt, wie leiten wir über zum nächsten Thema? Du hast vorher gesagt...
Guck mal hier, vielleicht guckst du einfach auf mein...
Stimmt.
Vielleicht guckst du einfach auf mein T-Shirt.
So einfach. Ich seh Luka Doncic rechts, ich sehe NBA Jam drüber und links sehe ich Nowitzki. Das ist ein schönes Nerd-T-Shirt. Ja. Hast du NBA Jam gespielt?
Nee, es war ein bisschen vor meiner Zeit.
Tatsächlich?
Ja.
Na, ich habe schon gespielt.
Bin ja noch ein bisschen jünger als du. Auch wenn man es mir leider nicht ansieht, weil ihr mich
oder,
ja hier...
Oder mir nicht.
oder so, ja.
War ein gutes Spiel. Ja, also natürlich. Das Duo hatte es damals noch nicht gegeben. Das wäre schwierig gewesen. Ich wäre jetzt gekommen über Coach Aito, weil du gesagt hast, der hat ja schon ganz andere Dinge erlebt. Und ich muss immer und immer wieder an dieses olympische Finale 2008 denken. Das USA gegen Spanien, ich glaube, das beste Basketballspiel aller Zeiten, kann man das so sagen. Und da waren einige dabei, gegen die der Kollege links auf deinem T-Shirt einfach sich jahrelang gebettelt hat.
Kannst auch über Porzingis kommen, den hat er auch gecoacht. Es gibt diverse Anknüpfungspunkte.
Stimmt, Porzingis auch, ja. Wild. Und wir haben ja heute wirklich die Weltreisenden in Sachen Basketball hier zu Gast im Podcast. Zander kommt direkt aus Valencia. Alex Vogel kommt eigentlich direkt aus Dallas mit einem kleinen Zwischenstopp in Gießen bei uns noch gemacht für das Kurzzeit-Live-Spiel.
Ein Wahnsinniger,
ein Basketballverrückter. Und ich habe bei einem anderen Streaming-Anbieter habe ich mir das Spiel angesehen aus Dallas. Und bei den Kollegen, da hast du eine Sache gesagt, Alex, die hat mich unfassbar fasziniert. Du hast 8 Jahre lang jedes Dallas-Spiel gesehen.
Ja.
Das hat er mir auch mal vor ein paar Wochen verraten. Oder ist schon ein bisschen länger her. Wir haben ja schon mal das ein oder andere Spiel zusammen kommentiert. Aber ich habe auch das erst nicht glauben wollen.
Ja, ist verrückt. Aber irgendwann nimmt man dann den Rhythmus an und irgendwann ist man dann so als Fan dabei und da willst du dann gar nicht mehr aus dem Rhythmus rauskommen.
Man nimmt den Rhythmus an, das ist stark.
Ja, dann lebt man so in der Central Time, US Time,
ja.
Also so nach Dallas-Zeit.
Ja.
Und das geht dann schon. Und wenn du wirklich so richtig Fan bist, also ich bin schon Nowitzki-Fan, aber in erster Linie immer Dallas-Fan gewesen, bist du da schon voll dabei.
Du warst durch Nowitzki, aber bist du zu Dallas
ja,
gekommen. Das schon.
Definitiv.
Okay. Eine kleine Anekdote vielleicht. Ich saß im Audidome und habe mit Anton Gavel Bayern gegen Fenerbahce, dieses legendäre Spiel, kommentiert diese Saison
für
uns bei Magenta Sport.
Schönes Spiel.
Und mitten während des Spiels blinkt auf meinem Handy vom Bleacher Report eine Eilmeldung auf, daß die Dallas Mavericks Kristaps Porzingis per Trade verpflichtet haben.
Stimmt, das war während des Fener-Spiels.
Und ungefähr eine Sekunde später kommt Alex Vogel, der auch in der Halle war, hochgesprintet im Vollsprint an den Kommentatorenplatz und packt die Bäckerfaust aus. Das nur so zum Thema Dallas-Fan. Ne?
Ja, das war auch sehr, sehr richtig gewesen sein, diese Nachricht, dieser Push, der da auf meinem Handy aufgeploppt ist. Das war schon sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Also müssen wir mal abwarten, wie es jetzt mit der Verletzung ausschaut, ob er da weg und wie er unterschreibt, ob er überhaupt signed, aber davon ist, glaube ich, fast zu 100% auszugehen.
Ja.
Und dann hast du mit Doncic und Porzingis, glaube ich, für die Zukunft schon ein ganz gutes Duo.
Ja, wir bleiben jetzt auch definitiv sportlich, was das Thema betrifft. gut, Dirk hat noch ein Jahr gespielt mit dem Megatalent Luka Doncic, was über den könnte man auch mal alleine einen Podcast machen.
Wollt ihr den mal einladen vielleicht?
Den Luka?
Ja.
Na, Luka wäre cool. Luka wäre cool. Organisiert das mal, bitte, ihr Weltreisenden. also eine Frage muss ich aber noch stellen. Wir waren bei den 8 Jahren. In welchem Alter hast du denn begonnen? Oder wie entscheidet man sich dann jedes Spiel sehen zu wollen?
Er ist sogar jünger als ich, der Vogel, ne?
Vorsichtig, Benni, vorsichtig. 2003 so, also das war 2002, 2003, da sind sie ja in den Conference Finals gegen die Spurs ausgeschieden, da hatte sich Dirk Nowitzki in Spiel 3 verletzt und da habe ich dann angefangen richtig mitzuleiden.
Aha.
Und da ging es dann so los, in Richtung Finals und als der Titel dann da war, da war dann alles gut.
Da war dann alles gut, ja, dann sind wir ein bisschen gesprungen, aber gibt es irgendwann einen Zeitpunkt, wo man sich denkt, okay, ich will jetzt jedes Spiel sehen? Oder wächst
das? Ja, das war nach dieser Playoff-Serie.
Okay.
Das war nach der Serie gegen die Spurs, nach den Conference Finals, wo sie in Spiel 3 Nowitzki verloren haben, der dann auch kein einziges Spiel mehr gemacht hat. Aber da war ich dann irgendwann so fasziniert. Also ich habe davor auch schon sehr, sehr intensiv die NBA, Dirk und die Mavs verfolgt. Aber ab dem Zeitpunkt vor allem, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, 2003, 2004 hatten sie ja dann das von den Namen her so hochrangige Team mit Antoine Walker, Antoine Jameson, was ja komplett dann in die Hose gegangen ist. Aber da hatte man schon viel, viel Hoffnung. Und da war man dann voll dabei und da war ich dann auch voll dabei und das hat dann alles so seinen Lauf genommen.
Und jetzt saß er beim letzten Heim- und auch beim letzten Auswärtsspiel, glaube ich, ne?
Genau, San Antonio warst du auch.
Ja.
Das haben ja viele Leute vergessen, weil sie dann dachten, das war es jetzt, okay, letztes Spiel Dirk.
Stimmt,
nee, da war noch ein Auswärtsspiel dazwischen oder als letztes. Ja, voll dabei. Du warst in Dallas, du warst beim letzten Heimspiel von Dirk, wenn du so eine emotionale Verbindung, kann man dann ja auch fast schon sagen, also eine berufliche, eine fachliche, eine emotionale Verbindung hast, umreiß mal für uns bitte, was da abging, was da los war.
Ja, es war der absolute Wahnsinn. Also aus sportlicher Sicht war das natürlich komplett unwichtig. Du spielst gegen die Suns, das zweite Jahr in Folge die schlechteste Mannschaft in der NBA sind. Das hat aber keinen Menschen interessiert. Du warst schon Tage vorher, sind alle in Dirk-Trikot rumgelaufen, Billboards überall, an den Autobahnen. Und die ganzen Nachrichten sprechen nur davon, also nicht nur diese Local-TV-Sender, sondern auch ESPN und bei der TNT-Show und. Es geht eigentlich sehr, sehr viel um Dirk Nowitzki. 4 Stunden vor Spielbeginn ist der ganze Plaza da vom American Airlines Center schon voll. Unheimlich viele deutsche Fans im Nowitzki-Trikot, im deutschen Nowitzki-Trikot, sogar im Würzburger Trikot haben wir Leute gesehen, natürlich im Mavs-Jersey. Also da ging es richtig, richtig rund und was dann im Spiel passiert ist, war natürlich unglaublich, dass er dann gegen die Suns gleich diese ersten 10 Punkte macht, einen ganz guten Touch hatte von Anfang an. Das war schon irre von der Stimmung her, von der Emotionalität her. Das war der absolute Wahnsinn, ja. Was ganz, ganz Spezielles, was ganz Besonderes.
Dafür hat ja auch Mark Cuban gesorgt, der dann noch die Postgame-Show mehr oder weniger.
Die Legenden, wer da nicht alles da war.
Wer da nicht alles da war, Sean Kemp.
Scottie Pippen.
Ja. Sean Kemp, weil er den mal genannt hat als Jugendvorbild. Da musste ich kurz schauen, wer ist das denn? Ach, Sean Kemp, krass. Okay,
ja, so sieht er mittlerweile aus. Wieder abgenommen, gut.
Ja, ja, stimmt. Da sah er in Orlando zu aktiven Zeiten fast noch heftiger.
Ja, das stimmt. Ja,
wer war noch da? Scottie Pippen.
Larry Bird
war da,
Detlef Schrempf
war da,
Barkley.
Ja.
Und also das können die Amis halt einfach, ne?
Ja.
Die das wirklich, wenn man über alle Dinge streiten kann, Entertainment und Inszenierung kann niemand so gut wie die
absolut
Amis.
Auch diese emotionale Komponente dann einfach, weil sie haben auch alle was Vernünftiges gesagt, haben eine Anekdote erzählt
auch
oder
der Carla, der Coach, allein
spricht
überragend. Also das musst du dir mal vorstellen.
Ja. Also auch Cuban selbst natürlich gut, mehr Profi als er kann man nicht sein, als TV-Star und Multimilliardär ständig in den Medien.
Ja. Aber da sind die Amis für gemacht, für sowas. Ja. Also das lieben sie, das können sie einfach und das war genial.
Aber man muss auch sagen, auch Dirk, der hat ja diesen trockenen Humor und stellt sich da hin und bringt gleich den Spruch mit, ja, ich bin mal gespannt, was du machst, wenn ihr mein Trikot hochzieht.
Ja.
Das war, also dafür muss man ihn ja auch lieben, dass er diesen Humor einfach auch hat und das ja immer so ein bisschen distanziert fast schon eingeordnet hat alles.
Ja, also da hat er sich auch gemacht, also beziehungsweise den Humor hat er dann auch irgendwann einfach angebracht, weil er war ja sehr, sehr schüchtern, hat jetzt auch in den Tagen erzählt, so in seinen ersten 2-3 Jahren, da war er unheimlich unsicher und hat zu allem, was die Amis gefragt haben, hat er immer gesagt, sure,
sure.
Egal, ob er es wollte oder nicht, es hieß immer bei ihm, sure, sure, sure.
Ja.
Und irgendwann hat er gedacht, nee, also das muss ja nicht sein. Ich kann ja schon mal so zeigen, wie ich wirklich bin. Was natürlich auch mit seinen sportlichen Leistungen ist das Selbstvertrauen gestiegen. Und das hat man dann auch abseits des Feldes deutlich gemerkt. Und da hat er sich schon gemacht. Und er hat natürlich eine Qualität, die abseits des Feldes ganz besonders ist. Er kann über sich selbst lachen. Das konnte er während seiner gesamten Karriere. Und das ist auch ein Grund, warum er so unheimlich populär war. Und warum er auch dann eigentlich gut zu den Amis gepasst hat.
Ja.
Ich war ja eine Woche vor Kollege Vogel auch drüben.
Ich habe
quasi das dritt- und viertletzte Heimspiel, glaube ich, oder fünft- und viertletzte Heimspiel, oder die letzten fünf, also das letzte fünfte und das letzte vierte Spiel irgendwie von Nowitzki, glaube ich, da gesehen. Wir haben es knapp verpasst und ich habe tatsächlich dann auch diesen Rummel da ja schon erlebt. Das ging ja da schon los. Also das war ein Heimspiel von Dallas gegen Philly. Und irgendwann, das Spiel plätscherte so vor sich hin, alles war eigentlich entschieden, so ein typisches Ende reguläre Saisonspiel. Und irgendwann hat die ganze Halle angefangen, We Want Dirk zu rufen. Und der hat aber gerade am Abend vorher Auswärtsspiel in OKC, ich glaube 30 Minuten oder so gespielt. Und Karla hat sich umgeguckt, hat ihn dann nicht gebracht. Und ich hatte tatsächlich am Tag vorher, wenn man da so eine Arbeitskarte hat, kann man ja auch in die Kabinen nach dem Spiel rein. Das ist ja hier unvorstellbar eigentlich, wie das da in den USA organisiert ist. Also bei Euroleague-Übertragung und so, da wird auch mal die Ansprache mitgenommen und so weiter. Aber das ist ja da alles dermaßen durchlässig. Aber ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen. Ne? Also ich habe jetzt das erste Mal dann wirklich mal direkt da gestanden und da ist auch in mir der kleine Alex Vogel rausgekommen. Also ich bin wie erstarrt. Der stand 2 Meter von mir entfernt und ich konnte nicht hingehen.
Ja, er ist einfach eine, also ich kenne den Moment indirekt, als er bei der EM 2015 da plötzlich in der Mixzone vor einem steht. Und bis dahin hatte ich ihn auch noch nie gesehen. Natürlich ein paar Spiele schon, aber wenn er da so plötzlich vor dir steht, schöne Ausstrahlung und natürlich, man kann jetzt unendlich ihn praisen und loben, er wird dem deutschen Basketball fehlen, er hat dem deutschen Basketball einfach unfassbar viel gebracht, darf man auch nicht vergessen an der Stelle, er hat sich immer wieder den Hintern aufgerissen im Sommer für die Nationalmannschaften.
Ja.
Wenn ich euch jetzt frage, euer favorite Dirk Moment of all times, egal wo, egal in welchem Dress, in der NBA waren es nicht viele.
Ich lasse mal dem Freak Vogel den Vorrang.
Also ganz egal, ob Nationalmannschaft oder Dallas war
es
jetzt.
Ja.
Dann, also das Krasseste war für mich natürlich der Titel, weil ich da auch drüben war zu dem Zeitpunkt. Und dann ein Spiel ganz besonders und das Spiel 1 gegen die OKC Thunder, wo er 48 Punkte gemacht hat.
Mhm.
24 von 24 von der Linie, 12 von 15 aus dem Feld. Überragend gespielt hat. Die Mavs gar nicht so gut drauf waren, aber er das Spiel einfach an sich gerissen hat. Serge Ibaka, der, wie ihr alle wisst, ein unfassbar guter Verteidiger ist, hat er einen Wurf nach dem nächsten eingeschenkt. Und die US-Kollegen meinten dann auch irgendwann, hey, if I'm Serge Ibaka, I'd name my first son Dirk. Und das ist auch so ein Satz, der einfach hängen geblieben ist, weil das war unfassbar, diese Serie. Also er hat natürlich diese Finals gespielt gegen Miami, wo er gar nicht so stark war, sagt er auch, das war nicht seine beste Serie. Da hat er zum Beispiel im letzten Spiel, im sechsten Spiel, hat er in der ersten Halbzeit katastrophal gespielt, in der zweiten sich Gott sei Dank ein bisschen rennen können. Aber die Serien gegen LA, wo sie da den amtierenden Champion gesweept haben und dann auch gegen OKC diese 4-1 rausgehauen haben, das war der beste Dirk Nowitzki vermutlich aller Zeiten. Und so, da ja, dieses 48-Punkte-Spiel, würde ich sagen, war schon was ganz Besonderes.
Mir kommen natürlich zuerst viele Flamingos so in den Kopf, weil ich diesen Wurf einfach, wie wahrscheinlich jeder Basketballfan auf der ganzen Welt.
Das Layup
ich wollte gerade sagen, das ist das, was dann aber irgendwann aufkommt.
Ja.
Der Layup mit dem Drive zum Korb.
Gegen Bosch, glaube ich.
Ja. Ich glaube auch, ja. Und war ja im entscheidenden Spiel, dieses Ding, ne?
Dieser Layup. Das war ein Spiel. Das war in Miami.
Aber ja, der, nach der hohen Führung von Miami.
Ja, genau. Und der genau. kommt mir immer in den Kopf, weil das war ja damals auch für viele so, auch viele meiner Freunde, die dann zum ersten Mal extra nachts aufgestanden sind für diesen Kram, alle komplett infiziert mit dem Mavericks-Virus und diesen Layup, wie ich da, ich weiß jetzt noch, wie und wo ich da zu Hause auf meinem Sofa saß, nachts, irgendwann mitten in der Nacht und diesen Layup gesehen habe und mich wirklich sehr zusammenreißen musste, nicht dieses komplette Haus durchzubrüllen.
Alex hat gesagt, ja, das war schon sehr, sehr emotional. Du hast geweint. Ich kann mich erinnern, hinten raus beim Titel, da hatte ich wirklich auch Tränen in den Augen, als es dann sicher war und er kurz weg war und dann wurde er eingesammelt, wurde auch schon viel erzählt, was da passiert ist. Er wollte da einfach raus. Das war super emotional, auch als Basketballfan, ganz klar. Ich muss auch lustigerweise jetzt gerade an Peking denken, 2008, und dass er die deutsche Fahne getragen hat, was für ihn ja immer so ein Karriereziel war. Und das war auch ein schönes, also weil wir operieren ja so ein bisschen aus der Nische immer, muss man ganz ehrlich sagen. Basketball in Deutschland ist einfach, solange du Fußball so dominant hast, ist halt einfach ein Thema auf der Seite. Aber dass er da halt bei so einem großen Ereignis, war ja schon so diese erste Anerkennung schon vor dem Titel eigentlich, 3 Jahre davor schon, dass man gesagt hat, ja okay, der hat schon jetzt so viel erreicht, der wird unser Fahnenträger. Das war auch ein sehr schöner Moment, finde ich. Weil da hat er gegrinst wie ein Honigkuchen.
Ich hab jetzt nochmal auf Twitter gelesen von einem Kollegen, er ist tatsächlich nur ein einziges Mal Sportler des Jahres in Deutschland geworden. Ne?
Heftig.
Das ist krass, ja. Das ist krass. Also,
ja. Da merkt man, dass wir in der Nische sind.
Aber bei Nowitzki, da fallen einem so viele Dinge ein.
Ja, ja.
2006 in Spiel 7 gegen die Spurs in den Conference Finals. Ich glaube, dieser Layup ist auch einer seiner ganz bekanntesten Körbe. Dieser And-One zur Verlängerung, ja, dann ganz kurz vor Schluss.
Stimmt.
Den er da so ein bisschen reinwirkt. Also da gibt es schon unheimlich viele Dinge. Und in der Nationalmannschaft natürlich auch. Also ich glaube 2005 in Serbien, die EM, die Silbermedaille, wo Dirk MVP wurde.
Ja, heftiges Turnier.
Der Wurf über Gabachosa im Halbfinale. Mhm. Paar Sekunden vor dem Ende. Ich glaube, das ist so in der Nationalmannschaft wahrscheinlich sein bekanntester Wurf.
Das waren auch besondere Momente, mit dem Kollegen Frank Buschmann auch geprägt.
Genau, ja.
Und den Live-Calls. Also das hat uns, glaube ich, alle so ein bisschen...
Und verteidigen jetzt.
Ja, genau, und verteidigen jetzt. Genau, stimmt.
Ach, Dirk, stimmt. Er wird uns schon fehlen, ne?
Er wird uns fehlen, ja. Wie war es denn sonst noch so in Dallas? Also hinten raus beim Spiel, ich habe gesehen, auch da gab es ja Locker-Room Availability. Wart ihr da noch? Wie lief das dann ab? Weil er stand da ja noch immer rum. Also ich habe ihn gesehen im Anzug, da hat man Interviews gesehen, beispielsweise ARD hatte dann welche von dort.
Ja.
Da war er dann auch noch, hat nochmal alles erzählt.
Ja, also er hat mehrfach in diesen 2-3 Tagen alles erzählt und sich immer wieder wiederholt, weil halt immer wieder die gleichen Fragen kamen. Alleine schon, weil er erst alles auf Englisch, dann alles auf Deutsch machen musste.
Ja.
Aber mit welcher Geduld er das auch immer gemacht hat. Also über seine gesamte Karriere hinweg. Also wir müssen ja nicht über die sportlichen Leistungen von Nowitzki sprechen, 14-maliger All-Star, MVP, Finals MVP-Titel geholt und. Aber was ihn halt auch so ganz besonders gemacht hat, ist eben der Umgang mit den Medien, der Umgang mit den Fans, dass er sich da immer wirklich Zeit genommen hat, Fotos zu machen, Autogramme zu geben, auch mal mit den Fans zu sprechen. Das hat man dann auch einen Tag später in San Antonio gesehen, wo er sich wirklich unheimlich viel Zeit für seine Anhänger genommen hat, wo die ganze Halle im Endeffekt nur Dirk gefeiert hat.
Ja.
Es ging ja noch für San Antonio sogar ein bisschen um was, aber das war komplett nebensächlich. Es stand nur Dirk im Mittelpunkt, der dann auch sichtlich gerührt war, aber der das trotzdem ja mit Klasse geregelt hat in Richtung Fans, in Richtung Gegner, in Richtung Craig Popovich, dem San Antonio-Träger. Also dieser menschliche Aspekt, der ist, glaube ich, fast noch mehr Grund, warum er so unheimlich populär in den USA ist.
Und Popovic, der dann am Ende nochmal beim letzten Wurf nochmal den Verteidiger quasi wegschickt.
Das war so wichtig, dass er den gemacht hat.
Das war so wichtig.
Ja. 20 und 10 nochmal zum Abschluss.
Ja, wirklich nicht schlecht. Und das bei einem der größten Rivalen über die Jahre eigentlich, kriegt er noch so einen Abschied.
Ehrenmann, ja. Popovic.
Darf ich mir da?
Die Spurs haben ja auch so bei diesem Video beim Einlauf, wo Dirk noch heulen musste,
haben sie
auch Szenen aus seiner Karriere gezeigt und das waren fast alles nur Szenen von Dirk gegen die Spurs.
Ja,
und man spricht ja immer über die Klasse der Franchise der Spurs und die wurde da auch mal wieder offensichtlich. Also das haben sie da dann mal wieder eindrucksvoll bestätigt.
Ja, das war wirklich schön zu sehen auch und ich stelle mir gerade vor, wie das in Europa wäre, wenn, ist das möglich, ein Fußballspieler zurücktritt?
Also da habe ich mich mit meinen Eltern mal neulich drüber unterhalten. Ich finde absolut nicht, weil das ist einfach eine ganz andere Fankultur in den USA, als es die eben in
Europa
gibt.
Das kannst
du
nicht vergleichen, ja.
Also erstmal ist Basketball anders als Fußball, aber dann ist nochmal die USA ganz, ganz anders als in Europa. In den USA geht es ja viel, in Anführungsstrichen, friedlicher zugange. Da wird auch miteinander gefeiert. Natürlich gibt es da schon auch klare Fanseiten, aber trotzdem ist es alles deutlich friedlicher und dementsprechend wird auch mal ein anderer Spieler, wenn die Karriere dann zu Ende ist, gefeiert in Deutschland. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ein Robert Lewandowski noch mal irgendwann in Dortmund gefeiert wird. Auch wenn er da mal ein paar Jahre gespielt hat und sogar mal ganz ordentlich abgeliefert hat. Oder dass ein, was weiß ich, vollkommen wurscht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das vorkommt. Ein Marco Reus wird nicht in der Allianz Arena gefeiert werden.
Manchmal kommt sowas ja im Fußball, ganz selten, dass man, wenn einer ausgewechselt wird und es ist wirklich ein großer und dann applaudiert das Stadion mal. Wir haben vorhin ganz vergessen zu erwähnen, das sollte man vielleicht an dieser Stelle nochmal tun, die Valencia-Fans gestern.
Das stimmt, auch groß.
Alba. Ja. Also,
da
sorry,
dachte ich kurz, ich höre nicht richtig. Ja.
Da habe ich wirklich Gänsehaut gekriegt. Ja. Also ich muss auch einmal genau hinhören, wie die da nochmal Alba Respekt gezollt haben.
Auch auf den sozialen Kanälen konntest du dann noch lesen, auf Twitter, auf Instagram, so danke Alba, super Competition und super Fans, wir wurden super empfangen in Berlin, so, ja, kann man auch mal sagen, da ist Basketball schon nicht jede Liga, sag ich mal, und nicht jedes Spiel vor allem.
Roter Stern gegen Partizan vielleicht eher nicht, aber
Griechenland, Türkei, da gibt es hin und wieder schon auch Ärger, aber
ja, in Europa ist das schon ein bisschen anders. Ja, ich glaube, das ist ganz speziell in den USA. Ja. Es kommt auch hier mal vor, dass man geklatscht wird für einen anderen Spieler. Gerade Messi ist da, glaube ich, momentan ein Beispiel.
Ja.
Aber das ist dann eher so ein anerkennendes Klatschen, weil er eben so unfassbar gut ist. Aber das ist ja was ganz anderes jetzt in San Antonio gewesen. Also da haben sie ihn ja, da wollten sie ja, dass er scored. Oder wir erinnern uns an die Saison in Boston, wo er nur von 10 aus dem Feld geworfen hat.
Ja.
Und die Fans die eigene Mannschaft ausgebuht haben, weil sie sich so witzig verteidigt haben. Das muss man sich mal überlegen.
Und Doc Rivers, der da bei den Clippers da nochmal das Mikro in die Hand nimmt. Also sie haben ihm schon eine richtig schöne Abschiedstour beschert.
Obwohl er es ja nie gesagt hat. Also er hat seinen Rücktritt ja eigentlich erst verkündet nach dem Spiel. Also das war, deswegen musstet ihr ja auch in eurer Berichterstattung ja immer so ein bisschen im Konjunktiv bleiben.
Ja, das war sau schwierig.
Ja, das glaube ich sogar. Und es war
aber
auch
das
nicht,
war auch typisch Dirk Nowitzki, dass er das dann so einen Nebensatz danach verkündet hat. So, also so ganz, ganz genau das Gegenteil von Dwayne Wade. Dirk Nowitzki feiert sich jetzt nicht so sonderlich selbst, sondern der macht das so ganz ruhig mit Stil und das hat er immer so gemacht.
Ja, und hat trotzdem den Abschied bekommen, den viele gern gehabt hätten, siehe.
Genau.
Gut, würde jetzt auch zu weit führen. Wir haben kurz andere europäische Ligen erwähnt, Türkei, Griechenland, das passt ganz gut. Heute Abend geht's los, auch live bei Magenta Sport. Die Euroleague-Playoffs stehen an. Da zeigen wir heute Fenerbahce gegen Žalgiris. Das ist relativ eindeutig wahrscheinlich in dieser Serie, wenn wir ganz kurz vorausblicken wollen. Die Euroleague, beste Liga Europas, freut man sich auch immer, wenn das in die entscheidende Phase geht. Alex, dein Tipp, wer wird Euroleague-Champion?
Also erstmal ist die Euroleague dieses Jahr in der Spitze meiner Meinung nach deutlich schwächer als letztes Jahr. Ich finde, Fenerbahce ist schwächer geworden.
Ja.
Ich finde, Real ist schwächer geworden. CSKA ist vielleicht auf einem bisschen besseren Level als letztes Jahr. Es wird hochinteressant werden. Also ich glaube, wenn ich einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen, Fenerbahce aufgrund von Jaco Obradovic, weil der Typ einfach ein Fuchs ist, weil er sich unheimlich ärgert, letztes Jahr verloren zu haben im Finale gegen Doncic und Real. An Real glaube ich dies ja nicht. Ich glaube, Real muss aufpassen, weil sie jetzt im Viertelfinale nicht gegen Panathinaikos rausfliegen.
Oh ja.
Sergio ist ja auch verletzt, genau. Und Rick Pitino. Aber das ist auch so eine Sache. Rick Pitino hat das letzte Mal Playoffs gecoacht. 88, 89 mit den New York Knicks. Danach kam nicht mehr viel. Bei den Celtics waren nie in den Playoffs. Und dann Louisville im College ist das auch was anderes. Also da muss man mal gucken, wie der mit der ganzen Sache umgeht. Ja. Real ist schon Favorit in dieser Serie, aber Panathinaikos, da besteht durchaus Upset-Potenzial. Also ich würde auf Fenerbahce tippen. CSKA oder Fenerbahce, einer von den beiden Mannschaften.
CSKA spielt gegen Vitoria.
Mit Janis Vogtmann, Nationalspieler.
Das wird auch eher pro russische Seite ausgehen. Und dann hast du noch das super spannende Duell FS gegen Barcelona.
Ja, ne? FS so ein bisschen Sleeper-Team, kann man das sagen? Nee, nicht mehr, weil die haben ihr Team ausgetauscht.
Wir sind vorher nochmal den Kader zusammen durchgegangen. Puh. Ist schon tough, ey. Sind nicht umsonst Vierter geworden.
Ja.
Ja, wir erinnern uns an letztes Jahr. Wie viele Spiele haben sie da gewonnen? 5, 6, 7? Also auf jeden Fall waren sie letzter.
Ja, genau.
waren sie, auf jeden Fall waren sie Letzter. Und dann haben sie einen kompletten Umbruch vollzogen, der schon begonnen hat im letzten Jahr. Perasovic, der Trainer von Baskonia jetzt, der ist geflogen. Dafür kam Ergin Ataman. Und die haben schon eine richtig gute Mannschaft. Also wenn du da auf die Starting Five guckst, Vasilije Micic, Rodi Bobois, übrigens 2011 Champion an der Seite von Nowitzki.
Ja, stimmt.
Ein Kronoslav Simon, ein Adrien Mermont, ein Timo Pleiss, der auch immer wieder mal startet.
Ja.
Das ist schon eine richtig, richtig gute Mannschaft. Aber trotzdem glaube ich, in dieser Serie ist es sehr, sehr ausgeglichen, weil Svetislav Pesic einfach in Barcelona einen unglaublich guten Job macht. Also der macht da sehr, sehr viel richtig, ist deutlich ruhiger wieder geworden. Ich habe immer das Gefühl, wenn Barca spielt, das Bayern-Spiel mal vielleicht so ein bisschen ausgenommen vor wenigen Wochen, dass sie sehr, sehr gut eingestellt sind auf den Gegner, dass sie ihre Stärken gut ausspielen. Ich finde sie vom Kader her schwächer als Anadolu Efes. Aber
spannend.
Ich kann mir schon vorstellen, dass sie da was reißen können. Das wird eine ganz, ganz enge Serie, die, glaube ich, in 5 Spiele gehen wird.
Prinzipiell ist er ein bisschen ruhiger geworden, aber ich erinnere mich an das Spiel, gegen wen war das? Gegen Fenerbahce,
bei Fenerbahce, ja.
Wo er nach einer Minute aus der Halle geflogen ist.
Weil er manchmal hat er noch so seine Aussprache.
Sich vor den Schiedsrichter gestellt hat und den einfach nicht vorbeilassen wollte und ihn da voll geflaumt hat in einer Tour. Das war wieder der alte Sveti, wie wir ihn irgendwie auch ein bisschen lieb gewonnen haben hier.
Absolut, absolut, ja.
Wenn du mich jetzt provozieren möchtest.
Wir erinnern uns an das legendäre Interview bei Buschi und Körny.
Ich habe alles erlebt.
Das sehr, sehr viel Alpha-Tiere laufen da rum in der Euroleague. Also man kann allen nur empfehlen, da ein bisschen reinzuschauen, weil oft hat man ja die Tendenz, man schaut auf die deutschen Teams, klar. Aber was da so abseits passiert, was war denn dieses wilde letzte Spiel? Das war das Panathinaikos-Spiel. Das war das Real
gegen Real
mit dem wilden Buzzerbeater von Rudi, oder?
Ja, das war der wilde Buzzerbeater. Ja. Der kann Panathinaikos so im Kopf so ein bisschen wehtun. Also wenn du denkst, du gewinnst das erste Viertel mit 18, das haben sie 32-14 gewonnen und trotzdem verlierst du, weil der Fernandes da noch so ein wildes Ding reinhaut.
Ja.
Das tut schon weh. Übrigens, die beiden Mannschaften haben auch letztes Jahr im Viertelfinale gegeneinander gespielt. Da hat Panathinaikos das erste Spiel mit fast 30 gewonnen und dann hat Real mal kurz reagiert. Juli kam von seiner schweren Verletzung zurück und hat die Serie noch 3-1 gewonnen. Also vom Kopf her ist Real da schon im Vorteil. Aber bei Panathinaikos für mich momentan mit der beste Spieler der Euroleague aktuell, mit Nick Kalatis.
Spannend.
Der spielt so unfassbar gut. Also er hat ja auch diesen Game-Winner gehabt über das Brett bei Cesca.
Mhm.
Dann hat er das Triple-Double gehabt gegen Podgorica, das erste Triple-Double seit 12 Jahren. Der macht 9 Assists im Schnitt und das ist wirklich sehr, sehr viel. 9 Assists im Schnitt im europäischen Basketball.
Extrem, ja.
Danach kommt dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, mit 6,4 Assists irgendjemand. Also das ist relativ deutlich der Abstand. Nick Kalatis, dem muss Real in den Griff kriegen, dann auch in die Serie.
Mike James kommt danach mit 6,4 von Armani Mailand, genau. Kalatis, der sieht auch gegen die Bayern irgendwie gefühlt immer besonders gut aus.
Ja, das stimmt. Die gibt es am Freitag zu sehen bei Magenta Sport, Madrid gegen Panathinaikos. Um 21 Uhr dann, Euroleague-Playoffs, BBL-Playoffs sprechen wir ein anderes Mal. Da über Alba haben wir gesprochen, über Dirk haben wir gesprochen. Alex, vielen Dank für diese Einblicke.
Sehr, sehr gerne.
Wann sehen wir dich das nächste Mal bei uns im magentafarbenen Umfeld?
Am Sonntag in Ludwigsburg gegen Bamberg.
Auch spannend.
Stark.
Bamberg mit dem kleinen Slump nach der Quali fürs Champions League Final Four.
Ja. Aber jetzt geht es wieder aufwärts, haben wir jetzt auch gegen Karlsruhe gewonnen. Dann kommt ja noch das Final Four in der Basketball Champions League Anfang Mai.
Genau.
Also für die geht es auch noch rund.
Ja, viele Themen. Wir hören uns sicher bald. Wir sehen uns sicher bald. Danke für deine Zeit.
Ich danke euch.
Grüße nach Heidelberg.
Grüße nach Heidelberg, ja.
Danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.
Ja, haben wir viel zurückgeschaut. An der Stelle sei auch gesagt, wir haben ja viele Zuschriften jetzt bekommen. Viele gingen um Alba. Ich hoffe, das haben wir einigermaßen gestreift. Wir verschieben unsere neue Rubrik Voice of
Germany
auf nächste Woche.
Voice of Germany?
Mhm. Also nicht gehört, letzte Ausgabe.
Die letzte Ausgabe habe ich nur zur Hälfte gehört.
Oh, ja, siehst du.
Kam es in der zweiten Hälfte?
Das kam in der zweiten Hälfte,
ja.
Da ging es darum.
Schande auf mein Haupt.
Musst du nachhören.
Ja, mache ich dann.
Ja, also bei Voice of
Germany
geht es darum, dass Leute Sprachnachrichten einschicken können und wir behandeln die dann hier im Podcast. Das verschieben wir jetzt eine Woche, weil es sind auch direkt Fragen an den Kollegen Körner.
Dürfen auch Magenta Sport-Mitarbeiter Sprachnachrichten einschicken?
Ich überlege kurz, aber ja.
Aber eigentlich sollten lieber die Hörer zu Wort kommen.
Natürlich.
Mich müssen sie oft genug hören.
Ja. Wo bist du das nächste Mal?
Ich bin am Samstag bei MBC gegen Alba.
Bei MBC gegen Alba.
In Leipzig.
Bei mir auch direkt, nicht unwichtig für den MBC.
Vor der Haustür.
Der Abstiegskampf tobt, kann man
MBC
sagen.
MBC gewinnt. Bremerhaven gewinnt gegen Bonn zu Hause.
Ja, Bremerhaven gewinnt gegen Bonn.
Die waren eigentlich die waren auch Chancen, klinisch du? Tot.
Ja, ja, ja.
Und wenn du jetzt da unten nochmal, ich mach die Tabelle hier nochmal kurz auf. Jena 5 Siege, Bremerhaven 6, Crailsheim und der MBC 7 und Göttingen 8.
Ja.
Und Göttingen ist auch noch nicht durch. Da
Göttingen, nee. Göttingen ist auf keinen Fall noch durch. Da geht einiges. Crailsheim verstärkt sich mit einem ehemaligen NBA-Profi und Euroleague-Spieler. Das ist verrückte Zeiten auf jeden Fall.
So klingt das also, wenn du hier die Abbindermusik anmachst und man so langsam, aber sicher ja,
langsam sich in den Schlaf.
Hast du heute, mach mal noch ein bisschen was mit diesem Launchpad. Ich dachte, wenn du jetzt einmal hier sitze, statt zugeschaltet zu sein.
Was willst du denn machen? Das ist faszinierend.
Drück mal noch irgendwas raus.
You are a hater.
Wer ist das? Weißt du das?
You are a hater.
Nee, weiß ich tatsächlich nicht.
Das ist ein sehr berühmter Vater.
Ein sehr berühmter Vater?
Mhm. Er ist berühmt dafür, Vater zu sein.
Ich weiß es nicht.
Lover Ball.
Oh, der ist das. Ja. Okay. Ich habe hier gerade geguckt, Crailsheim spielt noch zu Hause gegen Göttingen und in Jena. Und am letzten Spieltag, das weiß ich, weil ich da bin, ist in Weißenfels Bremerhaven zu Gast.
Ja, das ist heftig. Es ist wirklich heftig. Jena jetzt jedes Spiel durch da eigentlich, muss man sagen.
Kann man nicht anders sagen, ja.
Krasser Move auch von Coach Harmsen, der sich da zurückzieht aus den Coaching-Duties, also auch nachvollziehbar irgendwie.
Und die Aussage aber, wir sind ja ein spezieller Verein und deswegen gucken wir nach der Saison, was wir mit dem Harmsen machen.
Ja, das ist, also woanders wäre das anders, sagen wir so. Ja. Er hat ja den Vertrag auf Lebenszeit, den er, so wurde es beschrieben.
Aber es sind halt vielleicht auch ein paar interessante Trainerjobs zu haben, ne? Braunschweig kriegt einen neuen Trainer, hat noch keinen. Also
theoretisch hieß es auch Bamberg, weil das ist ja eigentlich auch noch eine Interimslösung.
Ja, das wird sowieso super spannend, auch was mit Raul Korner in Bayreuth passiert und so weiter. Der ganze Trainermarkt, auch da bin ich im Sommer sehr gespannt drauf. Was macht Ratio Farm Ulm?
Ja, da wird oft der Reset-Knopf gedrückt.
Mhm.
Ja. Gut, wir haben viel gestreift. Nächste Woche wieder Kollege Körner am Start. Benny, vielen Dank.
Wollen wir Easy Akbi da noch kurz abfeiern, auch wenn es die Würzburger nicht gut finden?
Das können wir machen.
Boah. Ja. Quasi im Alleingang, ne?
Auch da haben uns Mails erreicht zu diesem Thema. Es ist schwer, alles, was bis dahin geführt hat, aber die individuelle Leistung seines Dreiers da hinten raus sieht man selten.
Ja.
Aber auch eine Bewerbung Richtung Bundestrainer.
Er will scoren, er will die Verantwortung, er kriegt sie und er nimmt sie sich und er hat sie in dem Fall gut genutzt.
Er hat sie gut genutzt. Wow, jetzt haben wir ganzen Abwinder durchgelabert.
Ist ganz schön hier bei euch im Studio. Ist nett.
Du fühlst dich wohl.
Ja, aber keine Sorge, liebe Freunde. Körni kann ich natürlich hier nicht mal im Ansatz.
Ich kann sie nochmal anspielen.
Nee, ich höre jetzt auf zu reden. Aber ich dachte mir, wenn ich einmal da bin.
Du kannst sie, ja, natürlich. Also wir fangen jetzt nicht nochmal von vorne an. Ich kann auch nicht nur
ein bisschen Bepanthen auf die Seele
dir geben. Grüße an Körni.
Ja, schöne Grüße.
Und danke für deine Zeit in dem Fall.
Ich gehe jetzt, glaube ich, noch mal eine Runde nachschlafen.
Stimmt. Du kommst direkt aus dem Flieger. Dann erhol dich gut. Wir sehen dich bald, Benny. Danke für deine Zeit.
Gerne.
Und vergiss nie.
We treat people here with complete respect. This is Germany.